Ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen zu einem besonderen ACADEC am Dienstag. Sie kennen ACADEC am Dienstag als Diskussionsformat. Heute wollen wir den ACADEC-Preispunkt, den Preis für Technikjournalismus und Technikfotografie im Rahmen von ACADEC am Dienstag verleihen. In diesem Jahr werden also Beiträge in den Sparten Tagesaktuell und Hintergrund prämiert. Solche, die Technik fundiert darstellen, kreativ aufbereiten und damit den gesellschaftlichen Diskurs über Innovationen und deren Anwendungsmöglichkeiten unterstützen. Ich freue mich auf die Preisträger Stefan Schön mit dem Team von der Sächsischen Zeitung und Klaus Bachmann vom Geo-Magazin. Natürlich auch die Laudatorinnen Mariana Bernlau von der Wirtschaftswoche und Marlene Weiß von der Süddeutschen Zeitung. Darüber hinaus bin ich schon sehr gespannt auf den Vortrag von Martin Stratmann, dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Mitglied der ACADEC. Ich freue mich, dass wir mit ihm einen der profiliertesten Fachleute zum Thema Rost heute zu Gast haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, lieber Herr Stratmann, uns noch ein paar Blicke in dieses Thema hinein, auch fachlicher Art, zu geben. Wir haben uns vor langer Zeit in der Jury des Zukunftspreises des Bundespräsidenten kennen und schätzen gelernt. Und ich weiß um Ihre fachliche Tiefe und Nüchternheit in diesem Geschehen. Gönnen Sie uns einen Blick in den Rost.
Vielen Dank, lieber Spalt, meine Damen und Herren, lieber Preisträger. Lassen Sie mich mit ein paar persönlichen Worten vielleicht beginnen. Ich bin in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen, in Enkirch an der Mosel, einem verwunschenen kleinen Örtchen, das sich an die schützenden, weinbedeckten Steilhänge der Mosel schmiegt. Wer in den 50er Jahren in einem solchen Ort geboren wurde, der hatte als Kind eigentlich alle Freiheiten der Welt. Die Helikoptereltern, die gab es damals noch nicht. Und im Prinzip ließen einen die Eltern machen, was man wollte. Man spielte in Feldern, Scheunen, besuchte kleine Werkstätten von Freunden. Und Metalle und Werkzeuge aus Eisen waren eigentlich ein ständiger Begleiter. Ja, man wuchs in einer Umgebung auf, die einen neugierig machte auf die Natur und auf die Fragen, die mit der Natur verbunden waren. Hatte man mit Korrosion zu tun? Ist eben schon angesprochen worden, natürlich. Denn das erste Auto mit 18 war ein alter Schinken, an dem die Korrosion schon ihre Freude gehabt hatte. Und deren Schäden zu reparieren mühselig war und auch zudem ziemlich hoffnungslos, denn kaum hatte man den Rost überlackiert, fiel der Lack auch schon wieder herunter. Ich denke, unser Preisträger, Herr Bachmann, weiß vielleicht, wovon ich spreche. Er ist nur 4 Jahre später nach mir in Marktheidenfeld, ebenfalls ein sehr kleiner Ort an einem Fluss in der Provinz, geboren worden und hatte vielleicht ganz ähnliche Jugenderlebnisse. Trotzdem, ich muss es ganz offen sagen, Korrosionsforscher zu werden, das hätte ich mir nie vorgestellt. Mich interessierte die Biochemie. Ich baute mir in dem Fachwerkhaus, in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, im Dachboden ein schönes Chemielabor auf und wollte eigentlich nur eins, nämlich Chemie studieren. Zur Korrosionsforschung bin ich erst anlässlich der Promotions gekommen und damals gab es spektakuläre Unfälle, an die sich vielleicht der ein oder andere von Ihnen noch erinnert. Zum Beispiel die Havarie der Bohrinsel Kieland im Stavanger Fjord. Ein gigantischer Unfall. Damals sank das Stählerne Ungetüm und mehr als 100 Tote waren zu beklagen. Für die Fachleute hieß das wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion. Das sagte mir damals allerdings noch nichts. Trotzdem spürte ich in jener Zeit, dass es gerade an der Grundlagenforschung in einem doch eher angewandten Forschungsgebiet mangelte. Und ich ahnte, dass die Elektrochemie in Verbindung mit modernster Oberflächenphysik ein Schlüssel bot für ein vertieftes und vielleicht auch neuartiges Verständnis weit verbreiteter Korrosionsschäden. Und so entstand bei mir damals Neugier, unverstandene Dinge besser zu verstehen. Und ich denke, das ist auch ein Ziel guter Wissenschaftskommunikation. Neugier zu erwecken, Begeisterung zu entzünden bei zunächst völlig Unbeteiligten und gleichzeitig Wissen zu vermitteln. Lieber Bachmann, das ist Ihnen, wenn ich das sagen darf, in ganz hervorragender Weise gelungen. Sie haben ein tolles Stück Wissenschaftsjournalismus hervorgebracht. Und gerade weil Sie nicht sofort den Blick aufs Labor gerichtet haben, sondern die Zuhörerschaft erstmal unter eine korrodierende Brücke und später zu eingefleischten Rostliebhabern mitgenommen haben. Erst so wird interessant und auch relevant, woran Forscher und Forscherinnen arbeiten. Dem Leser wird erlaubt, sich in einem provisorischen, aber vielschichtigen und auch fundierten Wissenskabinett einzurichten. Und der Leser erkennt, die Fragen, die die Wissenschaft sich stellt, die sind auch für mich nachvollziehbar. Sie machen Sinn. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle und auch im Vorgriff auf die anschließende Diskussion ein wenig, wenn ich das nur so laps sagen darf, die rostfreie Werbetrommel trommeln. Und Sie, lieber Herr Bachmann, oder auch vielleicht den einen oder anderen Zuschauer oder eine oder andere Zuschauerin davon motivieren, die Geschichte weiterzuschreiben. denn, wenn ich das so sagen darf, längst ist nicht alles gesagt. Die Kohäsionsforschung ist ein bisschen so wie die Filme von James Bond. Manches bleibt immer gleich, aber die Probleme gehen mit der Zeit oder eilen ihr sogar voraus. Und ich möchte das an wenigen Beispielen versuchen zu illustrieren. Die Kohäsion ist und bleibt sicherheitsrelevant. Das sollten wir nie vergessen. Ich erwähnte das Unglück des Stavanger Fjordes. Wir haben das erst vor 2 Jahren in Italien, in Genua gesehen, als eine gesamte Brücke in kürzester Zeit zusammengebrochen ist. Und ich denke, wer von uns über die Rheinbrücke bei Leverkusen fährt, ein unseliges Stück der Zeitgeschichte, das wohl nie fertig wird, der kann ein leidvolles Lied davon singen. Heutige Strukturen, das müssen wir wissen, werden leichter, filigraner, aber auch immer fester. Hochfeste Stähle sind im Automobilbau heute die Regel, das waren sie früher nicht. Und gerade hochfeste Stähle können auch hochempfindlich sein gegen Spuren von Wasserstoff, der als Abfallprodukt aus Korrosionsreaktionen entsteht. Kleinste Korrosionsraten können hier echt gefährlich sein. Und wie sieht es mit der künftigen Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland aus, die wir aufbauen wollen? Ich denke, für Korrosionsforscher kommen hier paradiesische Zustände auf sie zu. Apropos kleinste Korrosionsraten. Wie sieht es mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle für Tausende und Tausende von Jahren aus? Da kann man sich fast nichts mehr an Korrosion erlauben. Und Vorhersagen sind eigentlich nur möglich bei einem wirklich absolut und tiefen Verständnis aller möglichen Korrosionsreaktionen bei einer wirklich soliden naturwissenschaftlichen Basis basieren. Simulationen sind notwendig bis hin zu quantenmechanischen ab initio Ansätzen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein echtes Problem für die Korrosionsforscher. Voraussagen über viele Jahrhunderte sind nur sehr, sehr, sehr schwer zu machen. Und manchmal möchte man auch genau das Gegenteil erreichen. Kontrolliert ablaufende Korrosionsreaktionen. So sind zum Beispiel solche kontrolliert ablaufenden Korrosionsreaktionen interessant für Implantate. Das sind Legierungen, die nach der Erfüllung ihrer Aufgabe als Implantat, als Nagel oder Schraube, nach der Erfüllung dieser Aufgabe, nach erfolgreicher Heilung eines zu stabilisierenden Knochens sich langsam auflösen sollen, um eine weitere Operation zu vermeiden. Das erfordert neuartige Legierungen, zum Beispiel auf Magnesiumbasis, und auch ganz neue Entwicklungen der Oberflächenbehandlung. Und ein weiteres Anliegen. Bislang entwickelt man Werkstoffe konventionell so, dass sie Korrosion einigermaßen gut widerstehen können. Meistens verwendet man dabei hohe und auch teure Legierungszusätze. Wie wäre es denn, wenn wir Werkstoffe oder Werkstoffverbunde hätten, die Korrosionsschäden eigenständig ausheilen könnten? Selbst reparierende Grenzflächen, wie in der Biologie. In der Tat kann ich Ihnen sagen, wir arbeiten sehr erfolgreich an meinem Max-Planck-Institut, an solchen Ansätzen meiner ehemaligen Abteilung. Wir arbeiten an Metall-Polymer-Grenzflächen, die sich selbstständig reparieren, über aktive Inhibitoren und Polymerisationskatalysatoren. Auch das gelingt nur, wenn man die zugrunde liegenden elektrochemischen Reaktionen im Detail versteht. Apropos Elektrochemie. Korrosionsreaktionen sind eigentlich nichts anderes als eine kurzgeschlossene Brennstoffzelle. Nichts anderes. Der Sauerstoffreduktion kommt dabei eine absolute Schlüsselrolle zu. Und meist läuft diese Reaktion an halbleitenden oxidischen Oberflächen ab. Es ist daher kein Wunder, dass die Erforschung von Brennstoffzellen einerseits und die Erforschung von Korrosionsreaktionen andererseits ganz eng zusammenhängen. Übrigens mehr als man denkt. Denn auch die Katalysatoren der Brennstoffzellen korrodieren, sie verändern sich in ihrer Größenstruktur und vermindern die Leistung der Brennstoffzelle. Und ich denke, das kennzeichnet eine moderne Werkstoffentwicklung aus. Es geht nicht nur um die momentane Performance. Mancher Grundlagenforscher kommt mit einem elektrochemischen Experiment einer Brennstoffzelle, der sagt, die funktioniert super für wenige Minuten. Es geht auch um die langzeitige, viele Jahre andauernde Stabilität, ohne die technische Lösungen praktisch unbrauchbar sind. Und bei all diesen Fragen setzen wir zunehmend auch auf ganz neue Ansätze, wie zum Beispiel maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz. Und was ich jetzt sage, überrascht vielleicht den einen oder anderen. Denn oft genug ist es eine schwer erklärbare, ich würde mal sagen, auf Erfahrung basierende wissenschaftliche Intuition. Ein vernunftgeleitetes Trial-and-Error-Verfahren, das dem Chemiker und auch dem Ingenieur oft zu neuen Durchbrüchen verhilft. Nicht immer ist es die rein rationale Vorabanalyse. Und doch sind heute fast 250.000 anorganischer Materialien bekannt. Und wenn man genau hinguckt, kennt man nur wenige Eigenschaften von wenigen dieser Stoffe wirklich genau. Und wie sieht das mit ganz neuen Legierungssystemen aus, die man High Entropy Alloys nennt, mit sehr vielen Legierungsbestandteilen? Oder wenn Legierungen, die in Kombination mit 3D-Druck erzeugt werden. Sie sehen sofort, hier öffnen sich unermessliche kombinatorische Möglichkeiten, auch für Korrosionseigenschaften. Und da beginnt ein Traum von uns Materialforschern. Und die Rostforscher gehören dazu. Es ist eine Art Schatzkammer der Materialien, die sich hier auftut. Und wenn wir eine bestimmte Kombination von Eigenschaften wünschen, die ein Werkstoff alle auf einmal haben soll, dann würden wir gerne ablesen können, welche Kombination von Materialien wir durch welche Prozessrouten denn dafür herstellen können und zusammenbringen müssen. Das geht nur auf der Basis wirklich großer Datenmengen mit Analyseverfahren der künstlichen Intelligenz. Und die haben sich eine ganze Reihe von Max-Planck-Instituten zusammengeschlossen zu einem Konsortium, um gemeinsam diese Schatzkarte zu zeichnen. Sie soll uns eigentlich helfen, ungeahnte Zusammenhänge aufzuspüren. Und jedes Institut für sich alleine würde schlicht nicht über genügende Datenmengen verfügen, um das hinzubekommen. Und so kommen vielleicht künftige Korrosionsforscher, die an unsere Stelle einmal treten, weniger aus der physikalischen Chemie wie heute. Vielleicht sind es junge Computerfreaks, die Werkstoffe nicht wie ich früher durch Streifzüge, durch Scheunen und Werkstätten kennengelernt haben, sondern die Werkstoffe als blaue und rote Punkte in einem Computerprogramm identifizieren, für die aber moderne Korrosionsforschung genauso spannend ist wie für mich damals. Und wenn ich abschließend noch etwas vielleicht zu meinen allerersten Versuchen in der Korrosionsforschung sagen darf, was mich damals am meisten interessiert hat, wir sprechen ja über Rost heute, ist tatsächlich das Rosten. Das Rosten des Eisens an feuchter Luft. Das ist eine Arbeit, die mich über viele Jahre beschäftigt hat. Ich wollte verstehen, wie funktioniert es eigentlich, wenn Sauerstoff und Eisen zusammenkommen? Und wie funktioniert das eigentlich, wenn man eine Oberfläche hat, die feuchten und trockenen Perioden ausgesetzt ist? Und die ursprüngliche Meinung war immer, naja, wenn das Ding nass ist, dann wird es rosten. Und wenn es trocken ist, dann hört der Rostprozess auf. Wir haben damals zeigen können, dass das völlig falsch ist und dass gerade der Übergangszustand zwischen dem feuchten und dem trockenen Zustand, wenn man hauchdünne Elektrolytfilme hat, das eigentliche Moment ist, das total spannend ist. Das hat damals dazu geführt, und das ist auch für mich ein Zeichen, der typisch ist für die Wissenschaft, es hat damals dazu geführt, dass wir ganz neue Verfahren, elektrochemische Verfahren etabliert mussten, die überhaupt uns ermöglicht haben, diese ultradünnen Elektrolytfilme zu untersuchen. Und ich erwähne das, weil dann gibt es in der Wissenschaft so Erlebnispunkte, die man manchmal nur einmal im Leben hat. Und das werde ich nie vergessen. Wir saßen in meiner kleinen Gruppe, ich war damals ein Gruppenleiter im Max-Planck-Institut zusammen und haben uns darüber unterhalten, was man mit dieser Sonde, die wir entwickelt haben, die über Luft uns erlaubt hat, Grenzflächen zu untersuchen, was man denn noch machen kann. Und dann kam die Idee aus der Runde auf, lass uns doch mal gucken, ob das nicht auch durch einen Lack funktioniert, der genauso isolierend ist wie Luft. Ich habe erst gedacht, das kann gar nicht sein. Wir haben dann die Anfangsbuchstaben unseres Instituts auf eine Stahloberfläche geschrieben, mit einer kleinen Salzlösung, haben das vollständig lackiert und konnten am nächsten Tag die Buchstaben lesen, konnten am nächsten Tag sehen, wie die Grenzfläche unterwandert wurde und hatten die Tür meilenweit aufgemacht für ein neues Forschungsgebiet, was es bis dahin gar nicht gab. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um mich selbst zu loben, ich sage es ganz offen, ich erzähle die Geschichte, um zu zeigen, wie spannend Forschung ist, wie unverhofft Forschung ist, wie sehr Forschung auch auf Zufällen basiert, wie sehr Forschung auch davon abhängt, dass man sich wenig stressfrei mal zu einer Kaffeerunde zusammensetzt und mal die Ideen kreisen lässt und nicht nur an die nächste Publikation denkt und wie wichtig es ist, dann auch Ideen nachzugehen, auch wenn sie viele andere für völlig absurd halten. Das macht das Leben eines Wissenschaftlers aus. Das finde ich heute noch genauso spannend wie damals. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute junge Menschen, genau wie wir es damals erlebt haben, dass wir junge Menschen motivieren, in die Wissenschaft zu gehen. Und wir sollten alles vermeiden, sie unter einen solchen Stress zu setzen, dass sie am Ende den Tag nur noch als eine Dauerbelastung erleben. Sie müssen, wenn sie gute Wissenschaftler werden wollen, sie müssen auch erkennen, dass gute Forschung und eine gewisse Entspanntheit, eine gewisse Offenheit ganz, ganz eng zusammenhängen. Denn die besten Ideen hat man nur manchmal im Leben. Und diese Momente, die muss man sofort erwischen, sonst hat man sie verpasst. Das meine Worte hier und freue mich auf das kommende Gespräch.
Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Martin Stadtmann, vor allen Dingen für das letzte Wort, das nochmal in die Kerbe schlägt. Wissenschaft muss Spaß machen.